Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in Wolkenstein, die anderen sind alle gleich mit eingeschlossen in diesen Gruß. Zunächst bringe ich Ihnen die herzlichen Grüße aus Elbingerode von unserer Diakoniegemeinde, die wir dort haben, die jetzt auch Gottesdienst feiern in unserem schönen Kirchsaal im Mutterhaus und natürlich von unserer Schwesternschaft. Wir haben 120 Schwestern, die zu unserem Mutterhaus dazugehören, und die denken natürlich auch heute mit hierher, weil ich ihnen davon berichtet habe, dass ich heute hier bin. Es ist ein schönes Thema, was Sie gewählt haben für diese Sommerkirche, für diese Reihe. Gemeinschaft, die weiterträgt. Und bei diesem Wort Gemeinschaft, da sind wir ja alle so ein Stückchen, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hat man heute den Eindruck, ach, jeder denkt nur noch an sich und der Individualismus kennt eigentlich keine Grenzen. Und auf der anderen Seite merken wir, dass Gemeinschaft irgendwie auch fasziniert. Dass Menschen angezogen werden von einer Gemeinschaft. Dass wir, ja, wenn wir darüber nachdenken, merken, wir sind als Menschen in die Gemeinschaft hinein geschaffen, zur Gemeinschaft geschaffen. Wir suchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinschaft, wir können nicht einfach alleine groß werden, wir können nicht alleine irgendwie existieren. Kinder, die ganz alleine sind, verkümmern. Die brauchen, und deswegen ist dann gut, wenn sie andere Kinder miterleben, brauchen ihre Eltern, brauchen Schule, brauchen Kinder, vorher Kindergarten. Also Gemeinschaft ist ein Thema, was einfach ja, wichtig ist. Eine Gemeinschaft, die weiterträgt, das wollen wir sein. Eine Gemeinschaft von Menschen, die ein Ziel haben und dann für andere da sind. Und deshalb ist da sozusagen ein Thema rausgeworden für den heutigen Gottesdienst. Das heißt Gemeinschaft, die sich tatkräftig den Menschen zuwendet. Und da habe ich Ihnen schon erzählt, woher ich komme, aus einem Diakonissenmutterhaus, aus einem Diakoniekrankenhaus. Und das versuchen wir. Aber diese Sache ist ja nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden, als die Diakonie entstanden ist, als die Mütter und Väter der Diakonie gemerkt haben, die Not der Menschen ist so groß, dem müssen wir uns zuwenden. Die können wir nicht einfach beiseite lassen. Wir können nicht einfach gucken, dass sich irgendjemand darum kümmert, sondern wir sind gefordert, für diese Not der Menschen einzutreten, uns dieser Not zuzuwenden. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, haben Sie das denn erfunden? Diakonie, Caritas, Wohlfahrtsverbände. Wenn wir genau hinschauen, ist das keine Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern das, wir haben es schon gehört, beginnt schon im Neuen Testament. Diese Lesung, was wir gerade gehört haben aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, kann man nochmal nachlesen zu Hause, wo etwas passiert, womit keiner gerechnet hat. Diese Gemeinde war gerade erst entstanden, Pfingsten, und dann waren Leute zum Glauben gekommen und dann wuchs das rasant und dann waren da 12 Apostel und die sollten sich da um alles kümmern. Die hatten einen Ersatz nachgewählt für Judas und dann merkten sie, das überfordert uns. Da sind ja Tausende, die dazu sich zur Gemeinde halten. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Und dann heißt es, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden. Die Situation ist klar. Die Gemeinde wächst, die Aufgaben häufen sich, nicht alles regelt sich von allein, sondern es bedarf einer Leitung, einer Gemeindeleitung. Bis heute hin braucht Gemeindeleitung, die zunächst naturgemäß, so könnte man sagen, bei den Aposteln lag. Ja, alle sagten, das sind doch die Apostel, die haben die Gemeinde ja, als erstes schon mit ins Leben gerufen, die sollen sich darum kümmern. Ist im Übrigen bis heute so geblieben. Ja, die Hauptamtlichen, die sollen sich mal darum kümmern. Missstände, die entstehen, und die Apostel merken mit einmal, wir schaffen das nicht mehr. Und daraus wird Unmut, wenn das alles nicht geschafft wird. Und irgendwann kommt das zu den Aposteln und es ist interessant, wie sie darauf reagieren. Ich möchte das gerne so in drei kurzen Gedankengängen mit Ihnen besprechen, weil das eigentlich, ich würde sagen, exemplarisch ist, auch für uns. Wie können wir darauf reagieren, wenn solche Dinge auch bei uns passieren? Das Erste, was auffällt, die Nöte werden wahrgenommen. Und ihr Lieben, das ist ja nicht selbstverständlich, dass das überhaupt wahrgenommen wird, dass das thematisiert wird, dass das zum Vorschein kommt. Ungeschminkt redet das Neue Testament von Spannungen, von Nöten in der Gemeinde. Hier waren es die griechischen Witwen, um die man sich kümmern musste. Die waren dort allein. Wurden übersehen. Und da gibt es Spannungen. Das war nicht richtig. Das muss geklärt werden. Wie gut ist es, dass das jetzt vor die Apostel kommt? Und wie schnell sind wir dabei, Spannungen, die so entstehen, hinter dem Rücken zu regeln? Ich weiß nicht, ob das hier in Wolkenstein so vorkommt. Also bei uns in Elbingerode gibt es das. Auch im Diakonissenmutterhaus. Da gibt es Themen, die sind einfach da. Ja, da ist auch nicht alles immer, so ein Leben im Diakonissenmutterhaus ist auch nicht der Himmel im Vorgeschmack dafür, sondern da gibt es, das ist das ganz normale Leben. So wie Sie das alle auch kennen. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir mit solchen Dingen? Und da wird so vieles oft hinterm Rücken vertuscht, hinterm Rücken hergeredet und man denkt, ja, sollen sich die anderen drum kümmern? Ich muss das ja nicht. Ich bin ja nicht in der Gemeindeleitung, ich muss das auch gar nicht anbringen und ich will mir auch nicht die Zunge verbrennen und so weiter. Sie kennen das alle. Und nun wird das sozusagen besprochen und nun kommt das vor die Nöte, vor die Apostel und ja, sie gehen damit entsprechend um. Damit fängt es an, dass Nöte, die da sind, Probleme, die es gibt, Ungereimtheiten, Unrecht, dass das vorgebracht wird, dass das deutlich wird, dass das klar wird. Und so hat es auch im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert angefangen, als die Missstände in Deutschland enorm waren, riesengroß waren. Die sozialen Missstände, die waren einfach da. Und das merkten Leute, einzelne, wache Leute. Es war damals 1848 Johann Hinrich Wichern. Der hatte diese Nöte in Hamburg entdeckt und hat gemerkt, es gibt es nicht nur in Hamburg, sondern die gibt es auch in Berlin. Die entstanden in allen großen Städten in Deutschland, weil die arme Bevölkerung zog sich zusammen und jetzt kümmerte sich keiner um die Arbeiter. Und es waren wirklich ganz katastrophale Verhältnisse. Und Wichern sagte, da müssen wir etwas machen. Dann hielt er eine Rede auf dem Kirchentag in Wittenberg 1848. Damit ging es los. Und dann hat sich das verändert und dann wurde da etwas gegründet, wurden Einrichtungen der Diakonie gegründet, Wichern, der das Raue Haus in Hamburg schon gegründet hatte. Und so entstand nach und nach die Diakonie. Bei uns in Elbingerode, da gibt es ein wunderbares Mutterhaus. Ich habe Ihnen mal ein Bild davon mitgebracht. Ist im Bauhausstil gebracht. Vor 2 Jahren war das Bauhausjubiläum, 100 Jahre Bauhaus. Und da waren wir im Mutterhaus so im Fokus eigentlich mit. Viele kamen zu uns, haben uns besucht, weil wir als Bauhausgebäude anerkannt waren, eine Stätte in dieser Grand Tour der Moderne waren. Und dieses Mutterhaus war von einem Architekten eingerichtet worden, der genau hinguckte, was brauchen denn die Schwestern eigentlich? Und dann hat er ein Haus gebaut, anders als manche anderen Bauhausgebäude. Das war wirklich wohnlich, das war wirklich schön. Da haben sich die Schwestern wohlgefühlt, so ein Haus zum Wohlfühlen. Und was kann es Besseres geben, als sich in Gemeinschaft wohlzufühlen? Wünschen wir uns ja auch für unsere Gemeinden. Und diese Schwestern haben sich natürlich auch dort wohlgefühlt und haben sich dort eingerichtet und dann haben sie so ihren Dienst getan. Es waren ja sehr, sehr viele Schwestern, aber in der Zeit der DDR ging das deutlich zurück. 1976 hatten wir eine Oberin, Hertha Kalkowski, und die sagte, was wird aus diesem Mutterhaus, wenn die Schwestern weniger werden? Was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit, die jetzt da ist, in der DDR? Und sie hatte ein Problem erkannt, das auch an sie herangetragen wurde. Das war das Alkoholproblem. In der DDR war das ja offiziell, gab es das ja nicht. War ja Alkoholismus, waren ja sozusagen Kennzeichen des faulenden Kapitalismus. Und deswegen gab es das bei uns nicht. Offiziell jedenfalls nicht. Aber jeder von uns, der in der DDR groß geworden ist, wusste, es ist ein Riesenproblem. Und man hat das möglichst irgendwie versteckt und dann wurden Leute, die davon betroffen waren, in die Arbeitsbetriebe mit hineingegeben und die sollten sich dann darum kümmern. Und Hertha Kalkowski hat gesagt, wir dürfen daran nicht einfach vorbeigehen. Sie fand einen Arzt, Dr. Klaus Richter, und hat diesen gefragt, ob er nicht nach Elbingerode kommen könnte. Und jetzt mitten hinein in diese Wohlfühlgemeinschaft der Schwestern. Wir haben noch so ein zweites Bild dabei, wo Sie mal so sehen, wie viele Schwestern das da waren. Das war ja alles voll. Und dann sagte Hertha Kalkowski, wir sind dafür da, für die Menschen. Und dann nahm sie Alkohol, damals waren es vor allen Dingen Männer, dann nahm sie die auf und brachte die dort in einem Haus unter, mitten zwischen die Schwestern. Eine Etage freigemacht von den Schwestern. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. 1976. Etwas, wo etwas Neues wirklich hingegangen ist und wo man gemeint hat, dass dieses Problem ist da, wir müssen es erkennen, wir müssen es wahrnehmen, als Gemeinde hellwach sein für die Nöte der Menschen und uns diesen zuwenden. Und dann passierte etwas Zweites. Eine Lösung muss geschaffen werden. Es muss etwas her. Man könnte in der Gemeinde in Jerusalem jetzt die verschiedenen Reaktionen erwarten, die wir vielleicht auch kennen. Erste mögliche Lösung wäre Beschwichtigung. Alles nicht so schlimm. Alles relativ einfach zu klären und, naja, wird sich schon irgendwie einrenken. Andere werden sich darum kümmern. Diese Haltung findet man auch heute, manchmal gerade in frommen Gemeinden. Da wird gestöhnt, da wird gejammert, was alles nicht in Ordnung ist in unserer Gesellschaft. Aber wo ist das Problem? Wie packen wir es an? Wie reden wir darüber? Wie gehen wir damit um? Die Apostel denken so nicht. Sie nehmen die Sache ernst. Und zwar als ihr Problem. Das ist unser Problem. Da können wir nicht einfach dran vorbeigehen. Erste Möglichkeit, Beschwichtigung. Aber die Apostel denken anders. Eine zweite mögliche Reaktion, die man auch in der Gemeinde erwarten könnte, die lautet so ein Appell. Alle Mann ran. Kennen Sie auch, ne? Da wird wieder angepackt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, so hieß das früher mal. Ja? Jeder soll sich mal überlegen, was er dazu beitragen kann, damit dieses Problem gelöst wird. Manchmal auch in Gemeinden. Jeder soll mal darüber nachdenken. Und wir wissen ganz genau, wenn jeder darüber nachdenken soll, wartet jeder auf jeden. Da passiert nichts. Wenn jeder machen soll, verlässt sich jeder auf den anderen. Wie schnell sind wir dabei zu appellieren? Oft ohne klare Strategie. Und die dritte Möglichkeit, die ich schon mal kurz angedeutet habe, das ist die Überschätzung der Hauptamtlichen. Als ich in die Gemeinde kam, in Mecklenburg, da sagte einer der Kirchenältesten zu mir, Herr Pastor, auf Plattdeutsch sagte der das so, ne? Herr Pastor, mocken Sie das, Mann. Machen Sie das, Mann. Sie haben das ja studiert. Das ist so eine Überschätzung der Hauptamtlichen. Die können das schon. Die haben das ja studiert. Und dann bin ich fein raus. Bin ich irgendwie ganz gut damit, komme ich irgendwie ganz gut klar. Manchmal ist allerdings auch die Überschätzung bei uns selber da. Wenn ich das selber mache, weiß ich wenigstens, dass es klappt. Und dann brauche ich die anderen gar nicht. Und beides ist verkehrt. Sozusagen, nein, hier muss eine Strategie her, hier muss das anders gemacht werden und das machen die Apostel. Auch sie haben eine klare Strategie. Wieder drei Möglichkeiten oder drei Schritte, die sie gehen. Der erste Schritt, den sie tun, sie rufen die Gemeinde. Das ist doch nicht allein ihre Sache, die Sache der Gemeinde oder die Sache dieser griechischen Witwen. Nein, das ist eine Sache, die die ganze Gemeinde betrifft. Die Gemeinde soll Leute bestimmen. Sucht 7 erfahrene Leute. Das ist das Zweite, was sie machen. Sie geben klare Vorgaben. Sie sagen nicht, kümmert euch mal alle darum, sondern 7 Leute, die wählt aus. Und sie geben klare Dinge, die ihnen vorgegeben werden. Es sollen, das ist das Dritte, die Besten sein. Für diese Aufgabe sind die gefordert, die dafür in der Lage sind, die vielleicht dafür ausgebildet sind, die Möglichkeiten dafür haben. Und die das nicht können, muss man auch nicht appellieren, die muss man auch nicht unbedingt auffordern, weil das wäre sinnlos. Liebe Gemeinde, ich denke manchmal so in unserer Diakonie, in dem, was wir so erleben, ist das ein ganz großes Problem. Dass wir oft nicht die Leute haben, die wir wirklich brauchen in der Diakonie. Weil wir wollen ja, dass diese Diakonie und diese Arbeit, die wir tun, nicht einfach nur Sozialarbeit ist, was alle anderen auch können, sondern wir wollen das ja, dass wir von einer christlichen Motivation heraus, mit einem christlichen Hintergrund, mit einem christlichen Vorkenntnis diese Arbeit getan wird. Aber suchen Sie die mal. Finden Sie die mal. Deshalb, die Hertha Kalkowski, die hat einfach geguckt, wo ist jemand, der das tatsächlich kann. Sie hat einen Arzt gefunden und hat diesen angefragt und hat ihn geholt nach Elbingerode. Und der kümmert sich jetzt um die notwendigen Dinge, die da waren. Sie kümmerte sich um die Genehmigungen, die dort waren, und er nahm Schwestern mit, hat sie geschult, hat sie mit hineingenommen in diese Arbeit, die notwendig war für diese Arbeit an Suchtkranken. Und dann kamen die und dann begann eine Arbeit in diesen 14 Jahren, wo die DDR noch bestand, eine Arbeit, die über die ganze DDR bekannt war. Elbingerode kannte man in christlichen Kreisen. Und das kannten nicht nur die Christen. Da kamen Funktionäre der Partei, da kamen Offiziere, da kamen auch Stasi-Mitarbeiter, die einfach dieses Problem hatten. Zugewandt, den Menschen zugewandt, diese Not auf sich zu nehmen und zu gucken, was können wir tatsächlich tun. Die Apostel haben mit dieser Vorgehensweise ein klares Ziel. Sie wollen, dass diese Arbeit gut gemacht wird, deshalb brauchen wir dafür qualifizierte, ausgebildete, gute Leute. Ich ermuntere Sie einfach, sich auch die jungen Leute, ja, Ihre jungen Leute, sich ausbilden zu lassen, an der Stelle wirklich dran zu bleiben, gut zu werden. Und die Apostel haben als großes Ziel, dass sie sagen, diese Arbeit wird getan, nicht von uns, von anderen. Nicht, damit sie ihre Ruhe haben, sondern, und das ist jetzt das Dritte, was wir an diesem Bibeltext sehen können, dass die Hauptsache dranbleibt, die sie hatten, die sie kannten, die Hauptsache, die für die Apostel da war. Wir kennen den Spruch, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Aktivismus, Organisationen, viel Wind, hektische Mitarbeiter, volle Terminkalender bei kirchlichen Mitarbeitern, ich kenne das, ja, wenn man so unter den Leitungsgremien zusammen ist und ich sage immer, wenn die Kalenderfestspiele beginnen. Ja? Und wer dann bei allen Terminanfragen immer kann, der muss ja nichts zu tun haben. Also muss man ja gucken, dass man möglichst doch immer wie auch Termine drin hat. Und dann kann man da nicht und dann kann man da nicht. Und lauter Hektik, die man alles so hat. Nein, die Apostel sagen, da wollen wir nicht rein. Sondern wir wollen die Zeit haben, die wir brauchen für das, was uns wichtig ist. Die Hauptsache soll bleiben. Davon wollen sich die Apostel nicht abhalten lassen. Ja, und jetzt kommt das eigentlich, es ist nicht recht, so sagen sie, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Und dann sagt er, wählt die 7 Leute aus. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Nun höre ich manchen sagen, ja, da haben wir es ja wieder. Siehst du, die Apostel sorgen gerade wieder für ihren Job und nennen den und betrachten den als Hauptsache und nehmen den als das Wichtigste. Wir sind die Wichtigsten. Nee, machen sie gerade nicht. Liebe Gemeinde, hier geht es ja nicht um Wertigkeit, sondern hier geht es darum, wozu ist jemand berufen? Was ist mein Auftrag? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Es geht nicht um Wertigkeiten der einzelnen Dienste. Da ist vielleicht die Verkündigung, die Predigt das Wichtigste. Nee, ist es nicht. Dass das heute überhaupt hier stattfinden kann, dafür war viel anderes notwendig. Mesner, die den Dienst getan haben, Leute, die das alles aufgebaut haben, Leute, die dafür sorgen, dass auch die anderen Räume in Ordnung sind, alles das ist notwendig und ist ganz wichtig, sonst funktioniert so eine Predigt nicht. Bei uns in Bad Blankenburg im Evangelischen Allianzhaus habe ich es mir immer wieder gesagt, wenn ich das Recht haben will, auf der Kanzel zu predigen, dann muss ich auch dazu bereit sein, die Toilette zu putzen. Weil das ist genauso wichtig. Genau der gleiche Dienst. Darum geht es nicht. Deshalb sagen ja die Apostel, da sorgen sie dafür, dass 7 der besten Männer ausgewählt werden, für den diakonischen Dienst berufen werden. Für diese 7 Männer ist ihre Aufgabe, der Dienst an diesen Witwen, das Wichtigste. Das ist ihr Auftrag. Und jetzt können wir das auf unsere Zeit übertragen. Für den Kirchenmusiker ist gute Kirchenmusik das Wichtigste. Und dafür werden sie alles tun. Und dass eine Kirche gut in Ordnung ist, ist die Aufgabe des Küsters, dass er sich darum kümmert. Und für die Sekretärin ist die Verwaltung die wichtigste Aufgabe, Briefe zu schreiben oder Zahlen hin und her zu schieben. Das ist eine wichtige Aufgabe, ohne die geht es nicht. Dazu sind die einzelnen Mitarbeiter in die verschiedenen Aufgabenfelder berufen. Aber für die Apostel war eben die Verkündigung des Wortes Gottes das Wichtigste, die Seelsorge. Das Gebet, das war die Hauptsache. Dazu hatte sie Gott berufen. Und wie schnell ist es dabei, dass wir dann immer denken, ach, wenn ich das machen könnte oder jenes machen könnte, dann könnte ich mich viel besser um die Menschen kümmern. Nein, es geht darum, dass wir unseren Platz erkennen, den wir haben und dann den Menschen tatkräftig zugewandt. Wie schädlich ist es, Aufgaben von anderen selbst zu machen? Wie schädlich ist es, wenn ich meinen würde als Prediger, ich könnte die Orgel spielen. Da würde heute keiner mehr hier drin sitzen. Es wäre einfach falsch. Und das können wir auf alle anderen Dienste umbetten. Für die Apostel ist die Verkündigung des Wortes die Hauptsache. Dazu hat sie Jesus berufen. Dies sollen sie tun. Wir stehen, glaube ich, alle in der Gefahr, dass wir meinen, eigentlich kann ich es vielleicht ja viel besser. Das andere, was die anderen machen, kann ich eigentlich vielleicht viel besser. Und es geht uns am leichtesten, wenn wir die Arbeit der anderen machen. Wie schnell sind wir dabei, unser Urteil zu geben? Und ich wünsche es uns, dass wir merken, wir schätzen den anderen. Wir schätzen den Dienst des anderen. Wir nehmen das wahr, was die anderen tun. Weil ohne die anderen sind wir eigentlich nichts. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und man merkt nicht mehr, wie man selber abgelenkt wird, wenn man immer auf den Dienst der anderen guckt und guckt, was das vielleicht besser ist. Deshalb, alles gehört in der Gemeinde gleichwertig zusammen. Die tätige Liebe, die Verkündigung des Wortes, das Gebet, und zwar, um den Menschen zu uns zuzuwenden, um da zu sein und mitzubekommen, was heute dran ist. Und da ist heute dieses Zelt der Begegnung da, ein ganz wichtiger Punkt, sich erinnern zu können. Da ist die Diakonie auch hier in Wolkenstein da, die sich vielleicht im häuslichen Pflegedienst um Menschen kümmert. Das sind so verschiedene Aufgaben, die da sind. Ich las den Satz, die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben, aber die leibliche Versorgung ist keine Nebensache, sondern die Liebe ist das Kennzeichen der wahren Kirche. Ich sage den Satz nochmal, die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben. Aber die leibliche Versorgung, und das kann, egal was es ist, ob Speisung ist oder Pflege ist oder Trauerbegleitung ist oder was es sein mag, die leibliche Versorgung ist keine Nebensache, sondern die Liebe ist das Kennzeichen der wahren Kirche. Und damit wird sie zur Hauptsache für die, die dazu berufen sind. Die Apostel bleiben ihrer Aufgabe treu und achten dabei den Dienst der Liebe nicht gering, sondern sie stellen sich diese Aufgabe und sie sorgen dafür, dass das geht. Und dann kann was Großes wachsen. Manchmal viel mehr als das, was wir überhaupt für möglich gehalten haben. Ich habe Ihnen nochmal so ein Bild mitgebracht, so von dem, was bei uns in Elbingerode nach 1990 gewachsen ist. Ein ganzer Campus mit einer neuen Reha-Klinik, mit einer neuen Akutklinik, wo Diagnostik sein kann, innere Medizin sein kann, mit einem medizinischen Versorgungszentrum, mit einem Diakonie-Seniorenzentrum, wo die Pflege für Senioren gemacht wird. Großartiges, was da entstehen kann. Gemeinde Jesu war immer dann gut angesehen, wenn die Liebe deutlich wurde, wenn sie gezeigt wurde, wenn sie da war, wenn Menschen das erfahren haben. Und so entstanden die Werke der Diakonie und so gebrauchte Gott Menschen wie Johann Hinrich Wichern, wie Vater Bodelschwing, Mutter Eva oder bei uns im DGD den Direktor Krawelitzki. Und dann passiert es, dass Menschen dazukommen, und ich habe noch so ein letztes Bild mitgebracht von einem Begegnungstreffen, was wir dann haben inzwischen, wenn wir so ein Begegnungstreffen, wo wir ehemalige Patienten einladen, dann kommen da über 1000 Leute. Dann bevölkern die diesen ganzen Campus. Und wir haben überhaupt gar keine Sorge, dass irgendwann jemand das Mutterhaus nicht mehr braucht, weil die Leute da sind und weil die Leute tatsächlich etwas suchen. Gemeinde ist dort lebendig, wo Menschen aus dem Wort, aus dem Gebet, aus der Stille leben und sich den anderen zuwenden. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen, auch hier in Wolkenstein, auf die vielfältige Art und Weise, die auch hier möglich ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.